Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Manchmal, muss man sagen, ist man erstaunt, was für Texte, die wir auf Backstage Classical bringen, am meisten Reaktion auslösen. Einer der großen Aufreger der letzten Woche war ein Blick in die weite Vergangenheit, bis in die Antike zurück, hat Thomas Schmidt-Ott vom DSO die Frage debattiert, wann entstand die Frauenfeindlichkeit in der Musik? Und dieser Artikel ging viral. Er wurde geteilt, hundertfach. Er wurde kommentiert, überall, auf der einen Seite wohlwollend und interessiert, auf der anderen Seite radikal kritisch. Warum müssen wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen? Ist es wirklich so, dass Frauen seit jeher in der klassischen Musik diskriminiert werden? Das DSO spielt seit letzter Spielzeit jedes Konzert ein Stück von einer Frau, wird dafür wahnsinnig gelobt, aber eben auch wieder kritisiert. Und das Orchester versucht, dieses ganze Konzept auch wissenschaftlich zu untermauern. Wie zum Beispiel jetzt am Sonntag bei dem Symposium Kultur für alle, von allen und mit allen. Es geht um feministische Musikpolitik. Veranstaltet hat all das Marlene Brücken. Sie ist Head of Artistic Planning beim Deutschen Symphonieorchester in Berlin. Und sie ist mit ihrer Konzertplanung auch eines der Brains hinter diesem spannenden Konzept, wie ich finde, vom DSO. Also habe ich mir gedacht, vor dem Symposium, zu dem ihr übrigens alle kommen könnt, einfach mal auf der Seite des DSO gucken. Ihr könnt euch da anmelden am Sonntag 15 bis 18:30 Uhr im Musikinstrumentenmuseum in der Philharmonie. Danach gibt es auch noch ein Konzert. Kostenlos ist all das. Also, wie gesagt, vor dem Symposium habe ich gedacht, rufe ich sie doch einfach mal an und frage sie, wie es denn steht um die feministische Musikkultur. Guten Morgen, liebe Marlene.
Hallo Axel.
Ich habe nicht gedacht, dass ein Text auf Backstage Classical, der sich um historische Entwicklung von Frauen in der Musik von eurem Kollegen, Herrn Schmidt-Ott, so viel Diskussion im Internet auslöst, wie er das nun getan hat. Er wird geliebt, geteilt von Oksana Lynch und was weiß ich was, überall. Und er wird gehasst von Menschen, die sagen, ey, ihr mit eurer feministischen Klassikpolitik, hört mal auf damit. Sind das die Erfahrungen, die du auch sammelst, wenn es um Frauen in der Musik als Thema geht?
Das sind auf jeden Fall keine überraschenden Erfahrungen, würde ich sagen. Also als wir letztes Jahr unser Saisonmotto »Kein Konzert ohne Komponistin« verkündet haben, haben wir auf jeden Fall mit wahnsinnig unterschiedlichen und kontroversen
Reaktionen,
Meinungen zu tun gehabt. Und das ist wahnsinnig spannend zu beobachten. Es hat uns auch ein bisschen erschüttert, weil wir irgendwie gedacht haben, Mensch, sind wir nicht eigentlich schon weiter mit dieser Thematik? Aber offensichtlich nicht. Und das zeigt ja aber auch umso stärker, es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Und wir treffen den Zeitgeist, wir treffen etwas oder wir treffen ein Thema, was alle angeht, wozu jede und jeder eine Meinung hat und das wahnsinnig emotionalisiert.
Aber warum sind wir da nicht weiter? Also vielleicht nochmal erstmal ganz einfach gefragt, was sind das denn für Reaktionen? Also ich habe im Internet gelesen auch so ganz politische, ja, also so AfD-seitige Bashings. Was habt ihr da erlebt?
Also wir haben zunächst einmal, ich will mit dem Positiven anfangen, wir haben wahnsinnig tolle Reaktionen gehabt. Wir waren auf der Titel des Feuilletons der Süddeutschen Zeitung mit einer halben Seite über unser Saisonmotto und wurden dafür total gefeiert. Und gleichzeitig, gerade wenn man dann so in die Facebook-Kommentare slidet und die RBB-Abendschau hat damals, als wir das Saisonmotto verkündet haben, einen Facebook-Post dazu gemacht, da ging es richtig ab. Okay. Und da treffen sich natürlich auch Menschen, die mit uns sonst womöglich auch gar nicht so viel Berührung haben, Menschen von allen möglichen politischen Gesinnungen, und da wurde es wild. Also da geht es dann darum, dass es nicht um eine Quote, sondern um Qualität gehen sollte. Dann geht es darum, dass wir hier den Gender-Wahnsinn ausgerufen haben, dass wir als Orchester dafür nicht zuständig sind, dass es, ja, also dass es nicht Not tut, dass wir einen klassischen Kanon haben, der nicht zu erweitern ist und so weiter und so fort. Also das.
Wie erklärst du dir, dass das jetzt gerade so ein Thema ist? Also man sieht das ja auch überhaupt, wenn man gendert. Also ich weiß nicht, ich habe mir angewöhnt, immer die weibliche und die männliche Version zu sagen, ich mache das nicht mit einem Binnen-Ihr, das kann ja auch jeder machen, wie er will, man muss es ja auch gar nicht machen, aber warum ist das etwas und vor allen Dingen, come on, in der klassischen Musik, was die Leute so auf die Palme bringt, warum sind das so große Emotionen, wie erklärt ihr euch das vor Ort?
Also ich glaube, es ist ja nicht nur in der klassischen Musik so, sondern per se in unserer ganzen Gesellschaft, dass die Thematik des Genderns, die Thematik des Feminismus, der angestrebten Gleichberechtigung einfach emotionalisiert. Und wie ich eben schon sagte, jede und jeder hat da eine Meinung zu. Und es geht auch ganz viel darum, dass eine Machtverschiebung stattfindet, dass Menschen mit viel Macht Angst haben, dass sie plötzlich weniger Macht haben. Dass es, wie gesagt, von deren Warte womöglich dann auch darum geht, dass ihnen was weggenommen wird, dass es nicht mehr um die Qualität geht. Das sind natürlich alles solche gefühlte Wahrheiten, die wir wunderbarerweise auch wissenschaftlich widerlegen können. Aber das sind schon Themen, die uns ja nicht nur in unserem Konzertbetrieb jetzt endlich auch begegnen, sondern eben auch außerhalb im Alltag. Und ich glaube, gerade so in der Klassik, wir basieren natürlich einfach auch auf jahrhundertealten Werken, auf einem tradierten Konzertformat. Und das ist alles sehr eingespielt gewesen, die letzten Jahrhunderte. Es hat sich einfach wenig geändert. Und gleichzeitig finden wir es umso wichtiger, da einfach auch gesellschaftliche Entwicklungen mit einfließen zu lassen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Klassik sogar noch so als der letzte Safe Space für eine vielleicht etwas konservative Welt sich gesehen wird. Ne? Also das alles ist in Bewegung, diese ganzen Kriege, davor noch Corona. Kannst du nicht bitte unsere Klassik so lassen, wie sie immer war? Weil ja, Beethoven war doch immer der gleiche. Ja? Also vielleicht wird der Klassik auch gerade so noch als ein Feld von vielen verstanden. Bitte, wenn die ganze Welt sich weiterdreht, könnt ihr nicht bitte stehen bleiben. Ja?
Einfach da sein und schöne Musik machen.
Ja, genau.
Und gleichzeitig möchten wir auch ein Safe Space für alle sein. Also das finde ich ganz wichtig zu betonen, dass wir natürlich genau für diese Menschen auch ein Safe Space sein wollen, aber eben auch für alle anderen Menschen, die auch zu uns kommen dürfen und die sich auch gesehen fühlen dürfen. Und das meine ich eben auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir sind eben nicht mehr in den 60er Jahren oder was.
Da sind wir nicht mal geboren. Ja, genau.
Da sind wir nicht mehr geboren. Ja.
Nein, vor allen Dingen, das Konzept, was ihr habt, heißt ja nicht kein Konzert mit männlichen Komponisten, sondern das Konzept, was ihr habt, heißt kein Konzert ohne Frauen. Ja. Was ist so die, wenn du da zurückblickst, was sind die Erfahrungen, die ihr da gemacht habt? Also man muss wahrscheinlich tatsächlich erstmal überhaupt suchen, dass man für jedes verdammte Konzert eine Komponistin findet, die man auch tatsächlich qualitativ vertreten kann dann, ja, wo man auch eben sich unangreifbar macht, weil das einfach ein gutes Stück ist.
Und gleichzeitig möchte ich dazu was sagen, weil ich finde, dass das gerade eine Entdeckungsreise ist, die wir hier machen. Und wir haben in den letzten Jahrhunderten durch diese kulturelle Entstehung des klassischen Kanons gab es ganz viele Gelegenheiten zu selektieren von männlichen Komponisten, was ist gut, was lohnt sich nochmal aufgeführt zu werden, was haben wir aufgeführt und hat sich vielleicht nicht so bewahrheitet oder bewiesen, was verschwindet dann in der Schublade und dadurch entstanden dann Beethoven, Mozart und Co., die bis heute andauern. Und dieser ganze Selektionsprozess hat bei den Frauen nie stattgefunden. Das heißt, es haben immer Frauen komponiert und mitunter gab es auch welche dazwischen, die auch zu Lebzeiten ein gewisses Standing erreicht haben, die dann aber wieder in der Schublade verschwunden sind aufgrund der ganzen patriarchalen Strukturen der Gesellschaft. Und ich finde, irgendwie ist das eine wichtige und in meinen Augen auch wahnsinnig tolle Aufgabe für uns, das jetzt wieder rauszuholen und diesen Selektionsprozess anzustoßen. Und da kann es total gut sein, dass ein Werk dabei ist, wo wir danach sagen, uns irgendwie nicht überzeugt. Ja. Und das ist total
als Werk wohlgemerkt dann, ne? Als Werk wohlgemerkt. Genau. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist.
Und,
ne?
Und das passiert uns aber auch bei Komponistenwerken. Da sind auch welche dabei, wo man danach sagt, hat mich jetzt gerade nicht so abgeholt. Und interessanterweise finde ich, wenn wir über Musik reden, reden wir über Kunst und wenn wir über Kunst reden, reden wir über etwas wahnsinnig Individuelles. Das heißt, wenn ich etwas höre im Konzert und mir gefällt das wahnsinnig gut, heißt das noch lange nicht, dass meiner Nachbarin das auch genauso gut gefällt. Also das ist so wahnsinnig individuell, was den Geschmack auch angeht. Und natürlich gibt es Qualitätsmerkmale, sage ich jetzt mal, die man am Reißbrett abhaken kann. Klar. Aber es gibt eben auch, dadurch, dass wir eben die Kunst als USP haben, ganz viele andere Dinge, die auch zählen dürfen, ob einem etwas gefällt oder nicht.
Diese ganze Aufregung um ein eigentlich lustigerweise, ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, Bremerhaven, die Philharmonie in Bremerhaven, die hatte das ein Jahr vor euch schon, ja, das Konzept. Ja. Aber weil es halt Bremerhaven war, ist es ein bisschen irgendwie untergegangen. Aber das Interessante jetzt ist, ja?
Ich will da nur einwerfen, ich glaube, es ist bei uns so hochgeploppt, weil Thomas Schmidt-Ott dann irgendwann die Entscheidung getroffen hat, wir machen das zu unserem Saisonmotto. Mhm, also genau. Wir gehen da komplett drauf, auch marketingmäßig.
Genau.
Und das hat es natürlich auch erstmal so groß gemacht. Und das finde ich aber auch so wahnsinnig wichtig, weil tu Gutes und rede darüber, weil sonst kriegt es keiner mit.
Genau, und diese Debatte, die ihr anstoßt, die hat dann ja auch noch weitere Enden. Und das ist ja eigentlich auch was Beruhigendes, dass man sieht, dass Konzertprogramme, die ja oft, wie du gesagt hast, als Safe Space, lass mich in Ruhe und mach mal schön Musik, verstanden werden, plötzlich dann doch wieder zu einem Politikum werden. Wir haben es jetzt eben auch gerade auf unserer Seite gesehen mit Thomas Essay, der zu einer großen Kontroverse da geworden ist. Wie ordnest du die Konzertidee, kein Konzert ohne Frauen, ein in einen gesellschaftlichen Kontext der Rolle von Frauen in der Musik, beziehungsweise auch der Rolle von Männern? Wir haben das jetzt gerade wieder mit MeToo-Vorwürfen und so weiter und so fort. Gibt es da eine Connection?
Das ist eine große Frage. Ja. Erstmal würde ich vorweg sagen wollen, dass ich mir wünschen würde, dass es zu einer unvoreingenommenen Begegnung kommt. Mhm. Also, dass auch gerade dieser Safe Space als solcher verstanden wird, dass man hingeht und uns vertraut, dass wir den Menschen gute Musik auf der Bühne präsentieren wollen. Mhm. Und ob die dann vom Mann ist oder von der Frau, ist doch eigentlich total egal. Mhm. Und naja, also das, was die andere große Frage betrifft, das ist ja einfach auch der gesellschaftliche Wandel, der seit jetzt mittlerweile ja auch schon ein paar Jahrzehnten im Gange ist, der aber offensichtlich immer noch nicht vollends überall sich verbreitet hat und der sicherlich auch noch seine Zeit braucht, den wir aber auch brauchen für eine gleichberechtigte Welt. Absolut. Und für eine Welt, wo alle teilhaben dürfen. Und ich glaube, wir zeigen in unseren Konzertprogrammen auf, dass wir A, niemandem was wegnehmen wollen, wir spielen weiter Beethoven, Bruckner, Brahms, Mozart, rauf und runter und wunderbar. Und wir können aber gleichzeitig auch die Bühne sein für Neuentdeckungen, für diesen gesellschaftlichen Standpunkt zu sagen, es gibt Komponistinnen und wir kennen sie alle nicht, lass uns sie doch gemeinsam entdecken. Weil wie wunderbar ist das, noch mehr Fülle zu erleben.
Aber dass das 2024 noch passieren muss und wenn ich nochmal auf diesen Essay von Thomas zurück mich besinnen kann, weil der ja auch Teil des Symposiums sein wird, das ihr veranstaltet, wo es wirklich eine Geschichte der Frauenfeindlichkeit in der Musik gibt und wo es einen Rückblick gibt, wie Frauen aktiv aus der Musik verdrängt wurden und in eine Rolle gebracht wurden, die eben nicht auf der Bühne bitte zu sein hatte.
Die häusliche Ehefrauenrolle.
Genau, ne? Und aus der Kirche raus, aus der ich finde, da gibt es in diesem Betrieb dann doch schon sehr viele Parallelen auch noch von einer Macho-Gesellschaft, die sich bewahrt hat. Also die hört man schon durchaus noch. Ja?
Absolut. Und gleichzeitig möchte ich nicht versäumen zu sagen, dass sich auf jeden Fall auch was tut. Also wir haben uns ganz viel die Zahlen auch angeguckt, wenn jetzt nicht nur auf Komponistinnen bezogen, sondern natürlich auch auf andere Frauenrollen in unserer Branche. Die Orchester sind noch nicht paritätisch, also jetzt über deutsche Orchester gesprochen. Mhm. Wir sind noch bei 2/3, 1/3, zwei Drittel Männer, 1/3 Frauen. Aber je jünger die OrchestermusikerInnen werden, desto höher ist der Anteil der Frauen. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren ändern, schon allein dadurch, dass einfach viel mehr weibliche Studierende an den Hochschulen sind als männliche. Mhm. Dann sieht man auch unter den zeitgenössischen Komponistinnen durchaus eine Entwicklung. Ich glaube, Bach-Track hat 2022 was veröffentlicht unter den 20 meistgehörten KomponistInnen der Gegenwart waren lass mich lügen, 9 Frauen.
Ja, genau. Ja.
Das ist auch noch nicht paritätisch, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und es gibt natürlich auch auf jeden Fall einen Trend zu mehr weiblichen Dirigenten,
ja.
was toll ist. Und auch da ist natürlich noch Luft nach oben. Und das ist alles noch, das hat noch viel Entwicklungspotenzial. Und da merken wir, wie du ja auch schon sagst, durchaus auch noch, dass das jetzt nicht alles von alleine geht und auch nicht alles automatisch geht. Und das war für uns auch der Anlass zu sagen, wir geben uns selbst eine Quote, weil ehrlich gesagt, natürlich wäre es für mich leichter gewesen zu sagen, ach komm, wir machen da eine Mendelssohn-Ouvertüre vorweg, anstatt dass ich mich erstmal irgendwie in die Bücher stürze, um was Adäquates einer Komponistin zu finden, weil ich es einfach nicht kenne.
Überhaupt
ich weiß,
was Neues,
dass
ja, genau. Genau. Ja, ja genau. Und man muss drüber reden, das tut ihr auch am Sonntag im Kurt-Sachs-Saal im Institut für Musikforschung in Berlin. Da gibt es das Symposium Kultur für alle, von allen und mit allen, feministische Musikpolitik. Der Eintritt ist frei, man muss sich nur schnell anmelden auf eurer Seite dso-berlin.de. Was erwartet uns da? Da gibt es verschiedene RednerInnen, also neben Thomas, von dem wir eben schon gehört haben, Nicola Bramkamp, Susanne Rode-Breimann. Was passiert da?
Also es war uns ein Anliegen, weil, wie wir beide ja auch im Gespräch jetzt merken, dieses Thema ist ein emotionales und wird heiß gekocht und heiß gegessen. Deswegen war es uns auch ein großes Anliegen, das Ganze mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und Zahlen zu unterfüttern, weil das auch eine gewisse Ruhe reinbringt. Und wir haben fantastische VertreterInnen aus der Branche und auch aus der Wissenschaft zu uns eingeladen. Also du hast gerade Nicola Bramkamp schon erwähnt, die Mitgründerin von der Konferenz Burning Issues.
Die Rolle der Frau im Kulturbetrieb macht sie, ne? Auf und hinter der Bühne, eben auch da wieder die Klammer, ne?
Genau, genau. Wir haben Frau Professor Dr. Susanne Rode-Breimann bei uns, die noch Präsidentin der Musikhochschule in Hannover. Die spricht über konservativ-patriarchalische Rituale im Klassikbetrieb der Gegenwart. Wir haben Frau Professor Dr. Rebecca Grotjan bei uns, die auf jeden Fall auch eine der Ikonen in der Forschung über Komponistinnen ist, die zwischen Kanon und Quote die Rolle von Komponistinnen in einer feministischen Musikpolitik spricht.
Also genau über das, was ihr im Real Life sozusagen gerade auch erfahrt. Ne?
Also das ist, wir bieten also am Sonntag den wissenschaftlichen Unterbau zu dem, was wir seit letztem Sommer hier verzapfen, sage ich mal, und versuchen das Ganze natürlich einzuordnen, darüber zu diskutieren, gemeinsam mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen, die Vorteile abzuwägen, die Herausforderungen darzustellen. Ich glaube, das wird ein spannender Nachmittag ab 15 Uhr im Musikinstrumentenmuseum direkt neben der Philharmonie. Und wenn man da noch nicht genug hat, kann man auch noch abends ins DSO-Konzert kommen.
Genau, da gibt es Konzert mit Dalia
Starzewska.
Genau. Also könnt alle vorbeigucken. Ihr müsst euch nur anmelden kurz. Das kann man, wie gesagt, auf der Seite dso-berlin.de machen. Sonntag, 2. Juni, alles Weitere ist gesagt. Und es ist manchmal ganz gut, das Ganze auch ein bisschen mit Zahlen, Theorie und historischem Rückblick zu verknüpfen, um zu sehen, wie wenig weit wir eigentlich 2024 sind und dass wir doch in einer Zeit des Umbruchs sind.
Absolut. Und wie viel wir noch entdecken können. Also wirklich, es war für mich eine wahnsinnig tolle Reise bis hierhin, weil ich so viele neue Namen kennengelernt habe, so viele Komponistinnenbiografien gelesen habe von Frauen, die zu allen Zeiten unserer Geschichte richtig was geschaffen haben und für sich eingestanden haben und ihren Weg gegangen sind. Und das war ganz toll.
And the journey goes on. Vielen herzlichen Dank, Marlene. Yes. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ihr habt was zu denken. Meldet euch an, hört vorbei und wir hören uns die Tage wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.